Bloody Valentine.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Mein Name ist Marco Fritz und ich bin all alone heute. Alle erholen sich so ein bisschen. Wir wollten eigentlich auch tatsächlich eine Woche Pause machen, aber ja, wie es dann oft schon mal so ist, ich hatte Bock, ich hatte Zeit und außerdem ist ja heute Valentinstag und ich dachte, die Gelegenheit können wir uns eigentlich nicht entgehen lassen, so ein kleines Valentins-Spezial rauszuhauen. Und so habe ich mich hingesetzt und habe mir, ja, was auch anderes, My Bloody Valentine von George Mihalka aus dem Jahr 1981 angeschaut. Ein, ja, früh 80er Jahreslächer, eine sehr bekannte Produktion aus den 80ern. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein prägender 80er Jahreslächer ist. Dafür steht er so ein bisschen zu sehr eingebettet in John Carpenters Halloween aus den späten 70ern und Freitag der 13. Aber ist ein sehr, sehr guter Film. Und George Mihalka ist auch ein kanadischer Regisseur, der eben neben diesem Film vor allem und auch bis heute, muss man sagen, so Thriller- und TV-Produktionen gemacht haben. So Sachen wie zum Beispiel Bullet to Beijing könnte der ein oder andere kennen aus dem Jahr 95. Da hatte Michael Caine mitgemacht. Ja, aber ansonsten muss man sagen, dass George Mihalka dem Genre-Kino nicht treu geblieben ist. Also er hat wild diverse Filme gemacht, also alles, Thriller, Romantik, Komödien, ja, produziert wurde My Bloody Valentine von Andrew Link und John Donning, die hatten auch im selben Jahr Happy Birthday to Me, auch kein unbekannter Horrorfilm, produziert und gedreht wurde das Ganze in Kanada, genauer gesagt in der kleinen Stadt Sydney Mines in Nova Scotia. Ja, My Bloody Valentine, ich weiß gar nicht, wann meine erste Sichtung war. Ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, wann ich das erste Mal die Unrated-Version gesehen habe. Wieso Unrated? Der Film wurde 81 tatsächlich für das US-Kino schon massiv zensiert. Die MPAA hieß ja noch damals, heute nur MPA, hat, glaube ich, Kürzungen von fast mehr als 9 Minuten an Gore-Szenen angeordnet. Und 2009, das ist das Jahr, auch wo das Remake, was ich auch mitgebracht habe, veröffentlicht wurde, gab es in den USA eine Unrated DVD. Und das war damals ein Riesending. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, wie die Leute das abgefeiert haben, als es angekündigt worden ist, weil das galt eben als eigentlich als verschollen. Und als dann die DVD rauskam, dann war es aber so, dass diese Unrated Szenen, die man dann nachträglich wieder eingefügt hat, eben ja, VHS-Qualität hatten. Das war arg abweichend von der DVD-Qualität. Aber man konnte sie sehen und das war natürlich schon mal richtig schön damals. Zum Film selber. Der Film beginnt mit der Rückblende und zwar mit den Ereignissen, die sich 20 Jahre vor den eigentlichen Geschehnissen im Film ereignet haben. Und das ist eine Katastrophe in der ortsansässigen Mine, denn die verantwortlichen Sicherheitsleute sind irgendwie frühzeitig weggegangen zu einer Valentinsparty und haben dadurch mehr oder weniger indirekt ein Grubenunglück ausgelöst bzw. nicht verhindern können. Und der einzige Überlebende dieses Grubenunglücks, der nach seiner Rettung dem Wahnsinn verfallen ist und Rache an den Verantwortlichen geschworen hat, ist Harry Warden. Und Harry Warden, der, so sagt man, hat die anderen Leute, mit denen er eingeschlossen war, es waren glaube ich 6 oder 7, mit der Spitzhacke niedergestreckt, um selber mehr Sauerstoff zu haben. Und es war wohl auch irgendwie so, ja, Kannibalismus im Spiel. Das sieht man in diesen Rückblenden. Wenn man Harry Warden findet, knabbert er gerade genüsslich an so einem Unterarm rum. Und wegen dieser Ereignisse hat es eben 20 Jahre keine Valentinstagsfestigkeiten in Valentine's Bluff gegeben. Und ja, wie hat man sich Valentine's Bluff vorzustellen? Valentine's Bluff ist so eine schöne, typisch amerikanische Kleinstadt, so typisch, wie man sie aus Filmen wie Michael Cimino's The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, kennen, oder John Rambo, First Blood. Also eigentlich nett. Und der Ort hat eine lange Bergbautradition und ja, jetzt hat man sich eben entschlossen, 20 Jahre ist genug und es starten die Vorbereitungen für die erste Valentinstagsfeier seit diesem schrecklichen Grubenunglück. Und das ist alles wunderschön gemacht. Die Stadt bereitet sich vor, alle haben Spaß und es wird geschmückt, überall hängen Herzchen und offensichtlich freut man sich, so eine gewisse Leichtigkeit wiedergefunden zu haben. Und wir lernen eine Gruppe von jungen, ja, Männern und Frauen kennen. Ich schätze, die sind alle so Anfang, Mitte, maximal Ende 20. Und das sind junge Minenarbeiter. Wir haben unter anderem TJ Henniger, gespielt von Paul Kellman, und Axel Palmer, gespielt von Neil Affleck. Neil Affleck hat mich den ganzen Film über an den jungen Oliver Reed erinnert. Der hat sowas Wildes in sich. Das hat mich ein Stück weit fasziniert. Und naja, egal. Also unser TJ Henniger und Axel Palmer sind alte beste Freunde, aber Axel selber ist nach langer, langer Abwesenheit, er ist wohl relativ plötzlich aus Valentine's Bluff verschwunden, wieder im Ort und arbeitet auch in der Mine. Muss aber feststellen, dass die Liebe seines Lebens, also seine ehemalige Freundin Sarah, gespielt von Laurie Hellier, inzwischen mit Axel befreundet ist oder zusammen ist. Und dadurch entsteht erstmal so ein klassisches Liebesdreieck, was unweigerlich natürlich zu Spannungen führt und natürlich auch so ein Stück weit hier und da, ja, falsche Fährten legt. Egal, aber generell, man redet miteinander, aber es ist schon, naja, Freunde oder beste Freunde sind die beiden definitiv nicht mehr. Ja, die Feierlichkeiten beginnen. Wir sind kurz vor dem Valentinstag und plötzlich taucht ein maskierter Killer in Bergarbeiterkleidung auf. Und das macht der Film richtig, richtig gut, ja. Das ist einfach sehr, sehr schön inszeniert. Dieser Killer in seiner schwarzen, ja, Bergarbeiterkluft mit der Maske und der Lampe auf dem Kopf. Und ja, das richtig, richtig gut. Also das sieht einfach sehr stylisch aus. Hat so ein bisschen SM-Anleihen. Das ist sehr, sehr schön. Und der macht sich eben, ja, auf den Weg, einen nach dem anderen umzubringen. Natürlich mit der Spitzhacke. Überaus effektiv und überaus brutal geht der Film hier zu Werke. Selten wird irgendwas ausgelassen, selten wird weggeblendet und wir haben brutal, also im wahrsten Sinne des Wortes, brutal gute Spezialeffekte. Die Morde sind kreativ inszeniert und nutzen auch teilweise, wenn sie in der Mine eben passieren, die beklemmende Atmosphäre der Mine perfekt aus. Ja. Während das 2009er Remake, über das wir dann gleich sprechen, eher auf schnelle Schnitte und auch Gore setzt, baut das Original aber hier viel mehr Suspense auf und so schleichende Angst. Also hier wird viel, viel mehr mit der Dunkelheit gearbeitet, mit dem, was wir nicht sehen, als mit Hektik und Tempo. Das Ganze ist entschleunigt, aber nie langweilig. Und das ist immer toll, wenn man sowas schafft. Naja, als die Mordserie eskaliert und immer mehr Leichen auftauchen und auch die dazugehörigen Valentine's Day Pralinenboxen, die der Killer dann an die Leute, ja nicht verschickt, aber da platziert. Und da sind dann immer die ausgeschnittenen Herzen der Opfer drin und eine kleine Notiz. So zum Beispiel irgendwie so, das reimt sich dann immer auf dem Englischen irgendwie, ein Opfer ist schon da, das zweite ebenfalls und du bist das dritte. Ich kann es natürlich jetzt nicht im Reim wiedergeben. Immer öfter fragt sich die Polizei, ob es Harry Warden ist. Und man versucht dann jemanden in der Psychiatrie, in der er ja hoffentlich noch liegt oder noch einen inhaftiert ist, zu erreichen. Aber man kann zuerst keinen erreichen. Später erreicht man jemanden. Aber da hat sich wohl irgendwas in der Organisation geändert. Es wurden etliche ganz alte Unterlagen, ja, nicht digitalisiert, aber auf Mikrofilm, so hat man es ja damals gemacht, archiviert. Und es würde Tage dauern, herauszufinden, ob Harry Warden überhaupt noch dort ist oder ob er verstorben ist oder was auch immer mit ihm geschehen ist. Das wiederum fand ich so ein bisschen merkwürdig, denn man müsste ja eine aktuelle Patientenakte haben und wissen, wer bei denen da so ist. Aber gut, ja, man kann sich wundern, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt weiter hinterfragen. Am Ende des Tages ist es dann so, dass unser Polizeisheriff sagt, alles klar, die Feierlichkeiten werden abgesagt, denn er bekommt eine letzte Box, wo, ja, es gibt so eine Organisatorin, die diese ganzen Valentinstags-Schmückungen und hier und da auch macht. Die hat die ortsansässige Wäscherei und die findet man verkohlt oder völlig verbrannt im Trockner, weil unser Killer hat die in den Trockner gesteckt und den angemacht und ihr Herz vorher rausgeschnitten und hat dann dem Sheriff eben einen Valentinstagsbox geschickt, wo das Herz von der Dame drin ist. Und da steht in der Notiz drin, Sorge dafür, dass die Valentinstagsfeier nicht stattfindet. Zu dem Zeitpunkt wurde eben solche aber schon längst abgesagt und man wundert sich, von welcher Feier denn unser Killer spricht. Zumindest der Sheriff wundert sich, wir als Zuschauer nicht, denn wir wissen, dass unsere Gruppe von Minenarbeiter und deren Freundinnen privat was organisiert haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass TJ, der ja wieder in der Stadt ist und auch sich überaus hier und da verdächtig verhält, dessen Vater hatte eine alte Mine. Und das ist auch das, wo da zu Beginn dieses Unglück geschehen ist. Diese war abgesperrt. Aber da gibt es so ein kleines Gelände dazu. Da gibt es so ein paar kleine, ja, was heißt Häuser, so Bungalows, so Baracken. Und da steht auch ein Billardtisch. Und er sagt so, komm, wir feiern da. Und alle begeistert. Und es gibt natürlich die ortsansässige Bar, wo die immer alle abhängen. Das ist wahrscheinlich die einzige Bar im ganzen Ort. Eine Goldgrube für Happy. Happy ist der Barkeeper da. Und ich gehe davon aus, dass dem auch die Bar gehört. Und der kriegt das mit und der warnt die dann noch so. Sie sollen bloß nicht feiern. Harry Warden wird sie kriegen. Diese junge Gruppe macht sich da so ein bisschen lustig über Happy, wird es aber relativ schnell bereuen. Die Feier findet statt, man trinkt ordentlich, man hat Spaß miteinander. Es gibt nochmal so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Axel und TJ, weil TJ arg hinter Sarah her ist und sie ist so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Männern. Das ist gar nicht mal so schlecht dargestellt, muss man dazu sagen. Das ist, ja, insgesamt muss man sagen, die Gruppendynamik unter den einzelnen Protagonisten dieser Minenarbeitergruppe und deren Freundinnen ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen konnte und was auch grundlegend sympathisch dargestellt wird. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Aber die Party bleibt nicht lange spaßig, denn unser Killer holt sich einen nach dem anderen. Das fällt erstmal nicht auf, weil er die Leichen oft verschwinden lässt, aber ja, es gibt eine super Szene, denn wie auf jeder Party, ne, die sind natürlich, irgendwann werden die gerade in den 80er Jahren alle irgendwie bumsgeil und ein Pärchen verschwindet. Und wohin gehen sie? Sie gehen in die Duschräume der Minenarbeiter. Und erst machen sie so ein bisschen auf der Bank rum, knutschen und ja, sie offensichtlich will mehr und er will aber erstmal Bier holen. Was für ein dummer Kerl. Aber egal, er kommt wieder mit einem Sixpack Bier und sie ist verschwunden. Und was er nicht gesehen hat, aber was der Zuschauer sieht, ist, dass dann eben unser Killer kommt und sie aufspießt und mit der Spitzhacke so hochhebt und in der Dusche ihr den Hinterkopf an den Duschkopf rammt und dann das Wasser aufdreht. Das ist unfassbar geil inszeniert und überaus hart. Und unser Lover kommt wieder mit seinem Sixpack Bier und freut sich, dass er die Dusche hört und denkt sich so, ah, sie steht unter der Dusche. Ja, ich hab dich verstanden, Baby, ich komme. Geht dann halbnackt auch unter die Dusche und findet natürlich die aufgespießte Freundin vor. Das ist der Moment, weil er kann entkommen, wo auch die andere Gruppe dann letztendlich merkt, wir haben ein Problem. Vorher, bevor das passiert, sehen wir allerdings, wie ein Teil der Gruppe, unter anderem auch Sarah, runterfährt, weil die Frauen unbedingt wissen wollen, wie es unter Tage ist. So, und das ist der Punkt, wo oben dann entschlossen wird, auch unter Tage zu gehen, denn TJ und Axel wollen natürlich, weil ja beide irgendwie auf Sarah stehen, der eine ist mit Sarah zusammen, der andere will sie wiederhaben, Sarah und die anderen auch retten. Also verlagert sich die ganze Geschichte dann im Finale unter Tage. Und das ist einfach so gut gemacht. Man hat es wirklich vor Ort gefilmt. Das ist also keine Studioaufnahme. Und das macht es so geil. Vielleicht so ein kleines bisschen Trivia dazu. Es wurde eben an den echten Schauplätzen gedreht, nämlich in einer stillgelegten Kohlemine in Nova Scotia. Und ironischerweise musste man das Set von dem Dreh immer gründlich säubern, weil es ansonsten tatsächlich da unten zu schmutzig gewesen wäre für Filmaufnahmen. Also es wäre wahrscheinlich aus 35mm Material gekommen und man hätte das nicht brauchen können. Also das ist richtig gut, weil man merkt es an. Das gibt dem Film eine ganz große Authentizität und diese dunklen Minen, die kaum beleuchtet sind, macht das Ganze so stimmungsvoll und gepaart mit den wirklich blutigen Kills macht das eine Menge Spaß. Nun gut, wir sind unten unter Tage, der Killer den Jugendlichen dicht auf den Fersen. es kommt dann irgendwann zu einer finalen Konfrontation. Man weiß nicht so genau, wer ist der Killer. Ist es Axel? Ist es vielleicht TJ? Oder vielleicht sogar Sarah? Haben wir eine weibliche Killerin? Und ja, schließlich wird enthüllt, dass Axel Palmer der Mörder ist. Denn man enthüllt, dass Axel Palmer das Kind ist. Also wird so eine Rückblende gezeigt, wie er sieht, dass er als Kind miterleben musste, wie sein Vater, einer der verantwortlichen Sicherheitsleute des damaligen Unglücks, von Harry Warden ermordet wurde. Und dieses Trauma hat Axel offensichtlich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben und er begann dann in die Fußstapfen des ursprünglichen Killers zu treten. Und der Auslöser dafür war jetzt wieder die erste Valentine's-Party seit 20 Jahren. Und es gibt einen Kampf, unser Axel mit der Spitzhacke, unser TJ hat eine Schippe zwischendurch, also so eine Schaufel, und man landet irgendwann in so einem stillgelegten Schacht, wo so steht, so Danger, irgendwie wahrscheinlich Einsturzgefahr. Und da kommt es nochmal zum finalen Kampf. Aber TJ kann gewinnen, schlägt Axel nieder und dabei stürzt dieser Schacht ein und Axel wird verschüttet. Und die letzten Worte von ihm sind so ein irrer Monolog, in dem er Sarah verspricht, dass sie ihn niemals vergessen wird. Und es ist im Grunde genommen, ja, ein Stück weit offenes Ende. Was sehr, sehr schön ist. Ja, war ja jetzt nicht unüblich für solche Filme in den 80ern Jahren. Und es sollte tatsächlich auch eine Fortsetzung geben. George Mihalka wurde von Paramount Pictures damals gebeten, eben solche zu realisieren. Projekt ist aber tatsächlich dann auch nie entstanden. Vielleicht auch ein Stück weit deswegen, dass es damit Freitag der 13. so viel Konkurrenz gab. Ich weiß es nicht. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, denn irgendwie Hinz und Kunz hat in den 80er Jahren eine Fortsetzung bekommen. My Bloody Valentine nicht. Vielleicht ist es gut so, vielleicht tut das der Reputation des Films ganz gut, dass er keine Fortsetzung bekommen hat, aber ja, hätte eigentlich ganz nett sein können. Was den Film tatsächlich richtig, richtig abhebt von so anderen Slasher-Filmen der 80er Jahre, ist eben dieser realistische, eben schon erwähnte Schauplatz der Mine, was dem Ganzen eine wirklich unheimliche Atmosphäre gibt und so eine, ja, schöne, düstere und beklemmende Inszenierung ist. My Bloody Valentine ist für mich ein richtig, richtig starker Vertreter der 80er-Jahre-Slasher-Filme, der eben mit seiner schönen Kleinstadtumgebung und den ganz, ganz tollen Set-Pieces beeindrucken kann. Es ist schade, dass es die Unrated-Fassung hier nicht gibt. Ich kann nur jedem empfehlen, die wirklich super, super gute UHD aus den USA zu importieren und den Film neu zu entdecken in 4K.
My Bloody Valentine 3D.
Ja, dann hat man sich 2009 gedacht, komm, wir machen mal ein Remake von My Bloody Valentine und hatte die glorreiche Idee, das Ganze in 3D zu inszenieren. Das war ja damals irgendwie so, kam ja dann mal für gar nicht so kurze Zeit so ein 3D-Hype wieder auf. Das gab es ja schon mal, aber dann hat man jetzt irgendwie anderes 3D. Ich kenne die Fachbegriffe gar nicht. Da hat man sich gedacht, komm, wir brauchen ein My Bloody Valentine 3D und hat dafür Patrick Lozzie inszeniert. Ein Mann, der bekannt ist oder auch berüchtigt für solche Genreperlen wie Drive Angry mit Nicolas Cage aus dem Jahr 2011. Dracula 2000 Trilogie hat er auch gemacht, die ich nicht gesehen habe. Aus gutem Grund. Lozzie hat seine Karriere begonnen als Editor für Wes Craven und hat unter anderem auch am Film wie Scream mitgemacht. Und ja, das merkt man hier auch. Also ne, Scream hat ja so eine ganze Welle von so Teenie-Horrorfilmen hervorgebracht und das oft eher, ja, die waren oft eher mehr schlecht als gut. Muss man leider sagen, da gibt es wenige, wo ich heute sagen würde, dass mir die immer noch gefallen, dass die immer noch Spaß machen, dass die auch generell gut inszeniert sind. Da ist vielleicht eine Ausnahme, The Faculty von Robert Rodriguez, wobei ich den zum Beispiel auch gar nicht in irgendeine Teenie-Slasher Sparte packen würde, wenn man schon in Schubladen denken, sondern das ist ja auch eher ein Science-Fiction-Horrorfilm, der aber auch diese Grundkonstellation von diesen Teenagern-Schülern hat. Aber gut, um The Faculty sollte es hier auch gar nicht gehen. Wie gesagt, in 3D, während das Original eher auf die düstere Atmosphäre und klassisches Slasher-Kino setzte, was es ja, ja in 80er Jahren gab es im Grunde genommen auch nichts anderes, fokussiert man sich eben hier stärker auf brutale Effekte, schnelle Schnitte und eben so eine Stück weit intensivere Darstellung des Gesamtinhalts. Vielleicht erstmal zur Grundkonstellation. Es spielt nicht in Valentine's Bluff. Die Geschichte spielt diesmal ebenfalls in der kleinen Bergbau Stadt namens Harmony. Ebenso wie Valentine's Bluff eben von dem Kohlemine geprägt oder vom Kohleabbau geprägt. Und das ist, ja, das muss man dem Film zugute halten. Auch diese Städtchen ist ganz nett und gut inszeniert. Man hat da offensichtlich zu der Zeit gerade irgendwelche Drohnen, mit denen man filmen konnte, entdeckt. Somit haben wir hier doch relativ viele so Overhead-Aufnahmen, die beim ersten Mal ganz nett sind und dann irgendwie beim 20. Mal einem nur noch auf den Sack gehen. Also zumindest mir. Insgesamt natürlich alles ein bisschen moderner da, denn wir präsentieren hier eine Stadt in den Nullerjahren. Also wir spielen nicht in den 80er Jahren. Man versucht hier erst gar nicht irgendwie was Retro-mäßiges, wenn man es so nennen darf, aufzubauen. Wie gesagt, alles ein bisschen moderner. Die grundlegende Handlung des Remakes bleibt dem Original treu, hat so ein oder andere Veränderungen, manchmal mehr, manchmal weniger wesentlich, aber auch hier beginnt man das Ganze mit einer Rückblende, allerdings nicht 20 Jahre vom Geschehenen, sondern man geht nur 10 Jahre von der Haupthandlung zurück. Und auch hier haben wir ein tragisches Grubenunglück, das eben dazu führt, dass mehrere Arbeiter lebendig begraben werden. Auch hier ist der einzige Überlebende Harry Warden, der allerdings nicht in die Klapse kommt, sondern ins Koma fällt und im Krankenhaus liegt. Das ist ja sehr beliebt bei Remakes. Wir machen dann wieder den Sprung nach vorne. Wir sind also hier und jetzt und unser Harry Warden, der erwacht aus dem Koma. Der hat einen Albtraum irgendwie und mit dem Verschütteten hier und da und erwacht und metzelt sich sofort überaus blutig durch das Krankenhaus. Also er bringt einfach jeden um, der ihm irgendwie über den Weg läuft und hinterlässt eine Spur der Zerstückelung. Die Eröffnungsszene ist, ja, ist mir sofort auf den Sack gegangen. Also unabhängig davon, dass dieser gesamte Film eine widerliche Digitaloptik hat, die wie eine Fernsehproduktion aussieht, ist meiner Meinung nach hier das Problem, wie bei allen 3D-Filmen dieser Zeit, das Problem, dass man die Effekte, also dass die Effekte Vorrang haben, wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach, also dass die 3D-Effekte Vorrang haben und alles nur darauf ausgelegt ist, möglichst irgendwas 3D-Fähiges zu filmen. Und so nutzt man diese 3D-Technologie hier auch exzessiv, indem irgendwie Körper aus der Leinwand rausragen und irgendwie einem ständig was ins Gegen fliegt, was mich unfassbar genervt hat. Aber gut. 10 Jahre später kehrt Tom Henninger, gespielt von Jensen Ackles, der Sohn des Minenbesitzers, in seine Heimatstadt zurück. Ackles könnte ein oder andere kennen, Dean Winchester in dieser Serie Supernatural, war durchaus bekannt. Ich hab's nie gesehen. Der war wohl auch irgendwie in einer der Staffeln von The Boys, eine überaus erfolgreiche Amazon-Serie, mit dabei. Hab ich auch nie gesehen. Ich bin ja nicht so der Serienonkel. Egal. Hier war er damals indirekt in dem Film, also für das Grubenunglück verantwortlich, weil er irgendein wichtiges Sicherheitsventil nicht rechtzeitig irgendwie bediente oder nicht geschlossen hat. Und dadurch ist dieses Unglück erst geschehen. Also er hat nicht den besten Stand in der Stadt, weil er eben für diverse Tote auch verantwortlich dann ist. Wieso er nicht in den Knast dafür gegangen ist, weil es ja eigentlich fahrlässige Tötung. Gut, lass uns das einfach mal lieber nicht diskutieren. Hier wird er dann auch in der Stadt, als er zurückkommt, er ist übrigens da, weil sein Vater gestorben ist und er irgendwie was klären muss. Er will eigentlich diese Grube, die seinem Vater gehörte, diese Minengrube verkaufen, was ihm noch weniger Freunde beschert. Und hier zurück in der Stadt wird er erstmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Denn er trifft Sarah, gespielt von Jamie King, wieder. Das ist seine Jugendliebe. Und die ist mittlerweile, genauso wie im Original, mit Axel Palmer, gespielt von Keir Smith, verheiratet. Und Axel Palmer ist mittlerweile Sheriff der Stadt. Und ein ganz fieser Charakter. Also ich weiß nicht, wie man den auswählen konnte oder wie der, also ganz seltsam geschrieben auch. Und gut, Keir Smith kennt man vielleicht aus der Serie Dawson Creek. Und der kam mir so ein bisschen bekannt vor, ich musste allerdings googeln, hat auch in Final Destination mitgemacht. Und der Serie Riverdale, aber auch die habe ich nicht gesehen. Final Destination habe ich aber auch tatsächlich auch nur, glaube ich, ein oder zweimal gesehen. Gut, es geschehen natürlich wieder Morde. Und während Tom versucht, sich mit seiner Vergangenheit irgendwie da auseinanderzusetzen, ja, wird die Stadt, wie gesagt, von einer Mordserie wieder heimgesucht. Auch wie im Original, ein maskierter Killer in Bergarbeiterkleidung beginnt Menschen eben brutal, möglichst 3D-tauglich mit der Spitzhacke hinzumeucheln. Während das Original war eher so eher ein klassischer Whodunit-Slasher mit Gore-Elementen. Und hier haben wir eher einen Gore-Film mit ein wenigen Schockmomenten, der es aber zu keiner Minute schafft, Spannung aufzubauen. Es gibt ein, zwei Momente, die sind gut inszeniert, das muss man dem Film auch zugestehen, aber insgesamt versucht man hier, glaube ich, nur die Gorehounds und dann immer in 3D zu befriedigen. Das heißt, die Kills sind zwar deutlich expliziter und brutaler inszeniert als im Original, aber dadurch, dass wir hier einen exzessiven Einsatz von CGI haben, ist das Ganze so klinisch gestaltet, dass es überhaupt gar keinen Effekt auf mich hatte. Also ich fand die praktischen Effekte im Original um 100%, um mal eine Zahl zu nennen, effektiver, brutaler und erschreckender als diese kalten CGI-Kills hier. Aber auch das ist ja so ein Ding der Nullerjahre. Auf der Positivseite ist es so, dass wir nicht nur CGI haben. Ja, wenn es zu aktiven Kills kommt, also sprich, bei Bewegungen haben wir immer CGI eigentlich zu 99,9%. Wenn wir die Opfer da sehen, dann sind es oft eben Menschen, die zurechtgerichtet worden sind mit offenen Bäuchen und so. Das ist auch wirklich gut gemacht. Wir haben tatsächlich auch zwei Szenen, die an das 81er Original erinnern. Wir haben auch hier am Ende einen Kampf, Spitzhacke gegen Schaufel. Ansonsten hat der Film außer eben der Grundkonstellation auch dieses so, wer ist der Killer, relativ wenig mit dem Original zu tun. Eine Sache, und die will ich explizit erwähnen, ist mir tatsächlich überaus sauer aufgestoßen. Es gibt relativ zu Beginn des Films eine völlig überzogene Sexszene, wo man eine junge Frau dann auch nachher nochmal nackt durch die Straße oder über so einen Parkplatz laufen sieht. Wir haben Full Frontal Nudity und das Ganze ist so widerlich inszeniert und widerlich nicht im Sinne von, dass es brutal wäre, aber mein erster Gedanke war, da ist wahrscheinlich eine junge Frau, die versucht, und ich will hier gar nicht die Moralkeule schwingen, die mich kennen, wissen, dass ich der Letzte bin, der sowas macht, aber hier ist es mir tatsächlich explizit unangenehm aufgestoßen, da ist diese junge Frau, die wahrscheinlich einen Fuß versucht, irgendwie ins Filmbusiness zu bekommen und nur für diese Rolle da besetzt wurde. Zumindest habe ich es so empfunden. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob es irgendein Pornostarlet oder so ist, ja, die ja durchaus mal solche Rollen angeboten bekommen. Es war einfach so inszeniert, dass man immer sie vollkommen nackt sieht. Und das war völlig unnötig inszeniert und überflüssig für die Szene. Und da habe ich hier gesessen und gedacht, so, was soll das? Das ist wirklich, muss nicht sein. Aber gut, hier eskaliert die Gewaltspirale. Man verdächtigt immer irgendwie abwechselnd Bewohner, da mal Axel, da mal Tom als Mörder und während Axel irgendwie so zunehmend paranoider wird und Tom immer verzweifelter und scheinen beide irgendwie immer unberechenbarer zu handeln. Das macht der Film tatsächlich ganz gut. Ich habe den jetzt, ich habe den damals einmal im Kino gesehen auf dem Fantasy Film Festival und seitdem nicht wieder und dementsprechend war so meine Erinnerung an den Film ziemlich verblasst. Und das macht er tatsächlich gut, muss man ihm zugute halten, dass er dieser Moment, wo die Auflösung kommt, dann weiß man es schon ein bisschen vorher, weil man eins und eins zusammenzählen konnte, aber vorher schafft er es ganz gut, die wahre Identität des Killers zu verschleiern. Das erfährt man dann eben erst im Anführungsstrichen großen Finale, was eben ebenfalls in der Mine stattfindet und hier ganz klar in einer im Studio aufgebauten Mine, denn sieht scheiße aus. Wobei, sieht gar nicht so scheiße aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte man die Untergrundgänge von The Texas Chainsaw Massacre 2 abgeschmückt. Also die ganzen Lichter weggenommen und klinische Bürolichter aufgehangen. Die Wendung am Ende ist eine komplett andere als im Original, denn wir erfahren dann irgendwie im Showdown, dass eben Tom, also der in die Stadt zurückgekommen ist, unter einer Identitätsstörung leidet und in Wahrheit der Killer ist, ohne es selbst zu wissen. Also das ist total Banane. Hebt sich also in dem Fall, was die Wendung betrifft, vom Remake ab, weil da war ja Axel der Mörder. Hier ist Tom als Täter entlarvt, der eben von Halluzinationen geplagt wird und glaubt, Harry Warden sei immer noch am Leben. Jetzt haben wir hier auch tatsächlich ein offenes Ende. Wir sind dann nachher unten auch und es gibt nochmal einen finalen Kampf und dann Sarah. Also der Polizist ist ausgenockt, der hat nur noch eine Kugel, gibt die seiner Frau, wieso auch immer, weil er wahrscheinlich nicht mehr aufstehen kann. Der wurde vorher aufgespießt von unserem Killer und sie schießt dann auf ihn, also es schießt auf Tom und hinter ihm geht so ein Gasrohr auf und dann explodiert alles und natürlich fliegt einem das ganze Zeug direkt 3D-tauglich ins Gesicht. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, dass mich das stört. Und die beiden kommen raus und draußen große Rettungsarbeiten und aber unser Psycho-Tom kann entkommen, denn er hat auf einmal irgendwie, also, ne, er wird drin gefunden und dann sieht man nochmal, wie er mit der Spitzhacke auf so einen Feuerwehrtypen einschlägt, so ins Gesicht, aber auch CGI. Und dann geht er dann ganz am Ende raus als Feuerwehrmann verkleidet und kann entkommen. Ganz, ganz schwieriges Remake, was mich wirklich innerhalb von 3 Minuten maßlos geärgert hat, weil es einfach scheiße aussieht, weil es billig inszeniert aussieht, weil es durch die Bank weg keine guten Schauspielerleistungen bietet. Und selbst, und das muss man sich mal vorstellen, wir haben hier Tom Atkins, ja, der zu Beginn den Sheriff spielt und dann später in der Handlung im Ruhestand ist, als ja, Sheriff AD Burke. Ja. Und selbst der, wo ich mir gedacht habe, so, wieso macht der das? Wieso, also hat der das Geld gebraucht oder ist ihm egal, was er spielt oder beides? Auf jeden Fall, ich habe Tom Atkins noch nie so beschissen spielen sehen, dass ich gedacht habe, so, der scheint überhaupt gar keine Lust gehabt zu haben. Ansonsten, wer noch vielleicht erwähnenswert, wir haben Kevin Tai, der ist bekannt als, ja, er hat so eine Anwaltsrolle hier, Ben Foley heißt sein Charakter. Kevin Tai kennt man unter anderem aus das Roadhouse und wieder 48 Stunden hat der mitgemacht. Das ist so einer aus der zweiten Reihe, wo man immer sagt, so, ach, der, aber selten sagen kann, ah, daher kenne ich den. Aber der macht auch immer wieder Spaß. Ich habe ihn zuletzt gesehen in Jade von William Friedkin, diesem auf der Basic Instinct Welle schwimmenden Erotik-Thriller, der auch gar nicht so verkehrt ist. My Bloody Valentine 3D ist für mich ein Gesamtreinfall, ein Komplettausfall. So, das ist das bessere Wort. Das Original ist grandios, supergeil, das Remake scheiße und ja, somit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses kleinen Specials und ja, ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, weil ich noch nie was alleine aufgenommen habe und dachte mir aber, was soll schon schief gehen? Im Zweifel schaltet eben keiner ein oder alle ab. Ich hoffe, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habe ich offensichtlich was halbwegs richtig gemacht und ja, von daher wünsche ich euch allen jetzt noch einen schönen Valentinstag, wenn er heute noch ist oder wann auch immer ihr die Folge hört und bedanke mich fürs Einschalten und abonniert uns, hinterlasst ein Like, wir freuen uns über jedes Kommentar, jegliches Feedback, egal welcher Art und sind für jede Diskussion immer offen und bereit. Vielen lieben Dank und wir hören uns. Macht's gut. Ciao.